Vielen Dank, liebe Freundinnen und Freunde des IST. Ich glaube, es ist ein bisschen zu stark eingeschaltet oder die Lautstärke ist ein bisschen hoch. Ich empfinde es als eine sehr große Ehre, dass ich zu dieser Jubiläumstagung eingeladen worden bin und reden darf. Ich möchte zu dem Thema über drei Dinge reden. Ich möchte über Beziehungen reden, ich möchte über Beständigkeit reden und ich möchte ein bisschen über Liebe sprechen. Ich fange mit Beziehungen an, und zwar mit meiner Beziehung zum IST seit 20 Jahren. Das ist eine Liebe par distance Beziehung gewesen, lange Zeit, und hat sich erst jetzt in den letzten Jahren in eine Realbeziehung umgewandelt. Ich gehöre zu den alten Systemikerinnen. Das heißt, ich muss korrekterweise sagen, ich stehe ja gar nicht in der Therapeutinnenliste des ÖAS, weil ich noch in die Übergangsbestimmungen gefallen bin. Ich habe mich dann umso mehr bemüht, dieser geistigen Liebe zum ÖAS und später zum IST zu entsprechen, und ich sehe das jetzt ein bisschen als einen Probevortrag an. Über Beziehungen möchte ich auch natürlich reden, weil wir das Thema störungsspezifisches Wissen in Beziehung setzen müssen mit dem systemischen Denken. Und über die Liebe muss man deshalb reden, weil der Paracelsus gesagt hat, das Höchste in der Heilkunst ist die Liebe. Und die adipösen Kinder sind genau jene Kinder, die wir alle miteinander nicht lieben. Das war die Herausforderung für dieses Referat. Daher beginne ich mit dem störungsspezifischen Wissen oder der störungsspezifischen Perspektive. Wir müssen definieren, was wir unter Adipositas verstehen. Zuständig für dieses Störungsbild fühlt sich, wenn wir jetzt von den adipösen Kindern sprechen, fühlt sich sowohl die Pädiatrie als auch die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Dass sie sich zuständig fühlen, heißt nicht, dass sie sich nicht trotzdem diese Kinder hin und her schieben und wunderbare Argumente finden, warum immer der andere zuständig ist, gerade für diesen Fall, aber in den Zuständigkeitsbereich beider Fächer gehört das Störungsbild. Ein bisschen was werde ich Ihnen über die Datenlage sagen und über das, was derzeit gewusst wird. Und ich werde Ihnen etwas über den psychosomatischen Zugang sagen, der noch nicht der systemische Zugang ist. Die systemische Perspektive zur Adipositas muss ein bisschen tiefer hineingehen in die Frage, welche Rolle spielt die Familie in der Psychosomatik des Kindes- und Jugendalters. Das ist nicht so einfach, wie man es auf ersten Blick glauben würde. Dann würde ich gerne den Begriff der elterlichen Präsenz, der Ihnen ja bekannt ist, aber darlegen im Zusammenhang mit diesem Störungsbild, und dann auch die schwierigste Frage versuchen zu beantworten: Was ist denn eigentlich die Lösungsperspektive? Nur, dass die dünner werden oder nur, dass die sich mehr bewegen, das kann es ja nicht sein. Beginnen wir mit der Definition. Also, einfach: 20% über dem Sollgewicht. Bei Kindern können wir nicht nur den Body Mass Index berechnen, sondern wir müssen das in Beziehung setzen mit dem alters- und geschlechtsgebundenen Gewichts- und Größenverhältnis. Das heißt, wir beschreiben den Body Mass Index bei Kindern und Jugendlichen in Perzentilen Werten und nicht so, wie wir es bei den Erwachsenen gewöhnt sind, in den errechneten Werten. Die Adipositas gilt als chronische Krankheit. In der ICD-Klassifikation wird sie auf der Achse 4 klassifiziert. Sie ist nicht als eine psychische Krankheit klassifiziert. Für alle diejenigen von Ihnen, die jetzt in Verrechnungspositionen denken, der Ausweg ist die Binge-Eating-Disorder, die als Essstörung gilt, in der ICD allerdings noch nicht vorkommt, sondern als Eating Disorder Not Other Specified zu klassifizieren ist. Dann kann man sie als Essstörung klassifizieren, muss man aber natürlich explorieren und angeben, ob es Binge-Phasen gibt, ob es nächtliche Essattacken gibt. Aber üblicherweise müssen wir die Adipositas als Zweitdiagnose klassifizieren, wenn wir Psychotherapie mit diesen Kindern machen wollen. Das sie nicht als psychische Krankheit klassifiziert ist, wird zwar einerseits bedauert, weil ja damit die Adipose das allein nicht rechtfertigt, dass eine Psychotherapie stattfindet. Andererseits, und warum das so ist, ist auch klar, weil sich einfach die Sozialversicherungsträger davor fürchten, sie als psychische Krankheit anzuerkennen, weil das natürlich hohe Folgekosten mit sich bringen würde, könnte man wieder einwenden, dass man sich damit sehr viel Kosten erspart in der Zukunft. Aber die Menschen, die jetzt Gesundheitspolitik machen, haben ja nichts davon, wenn in der Zukunft Kosten erspart werden, weil da sind sie ja dann nicht mehr Entscheidungsträger. Man muss aber noch hinterfragen, was würde es denn nützen, wenn sie als psychische Krankheit oder Störung anerkannt wäre, es wäre ja auch nicht die Lösung, denn es wären nicht genügend Therapieplätze da, es wäre nicht genug Geld da. Also es würde nicht wirklich verbessern. Man muss die Dinge ein bisschen komplexer sehen, wie so vieles im Leben. Die Datenlage zur Behandlung adipöser Kinder, das sind ziemlich allgemein akzeptierte Ergebnisse, dass also zum Beispiel die Eltern-Kind-Behandlung mit der sogenannten Ampeldiät, das ist diese einfache Ernährungspyramide mit den grünen, gelben und roten Nahrungsmitteln, wo man nicht Kalorien berechnet, sondern wo man einfach mit den Kindern übt, was gehört zu den roten, verbotenen, was gehört zu den gelben. Das ist sicher überlegen der individuumzentrierten Behandlung des Kindes mit Elternberatung. Das Zweite, es ist ziemlich eindeutig, dass die Einbettung der körperlichen Aktivitäten in den Alltag zielführender ist als Anleitung zu gezielten Übungen, sei es Aerobik oder Zimmerfahrrad oder was auch immer. Die Einbettung in Alltagsbeschäftigungen. Die Reduktion passiver Verhaltensweisen, Fernsehen, PC-Sitzen, Couch-Potato-Wesen, also das zu reduzieren, ist offensichtlich wirksamer als die Verstärkung der körperlichen Aktivitäten. Es ist nicht von auf ersten Blick einzusehen, warum das so ist, aber man hat es in wirklich vielen Settings erprobt, dass das offensichtlich so ist. Und dann ein Ergebnis, das sich in vielen Studien findet, hier eine relativ alte, dass die psychische Befindlichkeit der Mütter als relevant für die Reduktion des Übergewichts der Kinder ist. Wohlgemerkt für die Reduktion des Übergewichts der Kinder, aber noch nicht für die Nachhaltigkeit. Immer wenn es um die Mütter geht, muss man aufpassen, dass man nicht wieder ins alte Denken, die Mutter ist an allem schuld, hineinkommt. Und es wird noch ein paar Punkte dazu geben, wo man an das noch einmal erinnern muss. Das ist eine Kurzzusammenfassung vom diesjährigen Deutschen Kongress für Kinder- und Jugendpsychiatrie, der State of the Art Vortrag über die Langzeitergebnisse der rehabilitativen Betreuung von adipösen Kindern. Also, die Prävention funktioniert besser über emotionale Inhalte und Training als über kognitive Ernährungsaufklärung. Ernährungskampagnen in den Schulen sind fast, würde ich sagen, für die Wurst. Oder jedenfalls nicht das, was man von ihnen erhofft. Es geht um das emotionale Erreichen der Kinder und klarerweise der Eltern. Erfolge bei der Behandlung von Kindern, die schon das Merkmal Adipositas zeigen, zeigen sich immer nur dann, wenn auch die Eltern zu Verhaltensänderungen bereit sind. Das hat eine Meta-Analyse aus 40 rezenten Studien ergeben. Und je niedriger der sozioökonomische Status der Eltern oder der Familien, desto schlechter die Effekte. Also jetzt erinnere ich noch einmal an den Paracelsus. Wir sollen also liebevolle therapeutische Beziehungen zu Familien mit niedrigem sozioökonomischen Status, wenig Bereitschaft zur Verhaltensänderung entwickeln und wir sollen die Kinder emotional erreichen. Und Zeit dafür haben wir nicht in unserem klinischen Alltag. Was weiß man über die Erwachsenen? Also nichts, was ihnen jetzt wirklich sehr neu ist. Das Adipositas, das Risiko für chronische Erkrankungen erhöht, lässt sich eindeutig nachweisen. Dass eine Reduktion der Adipositas nur über Lebensstiländerungen möglich ist, ist bekannt. Nur leider gelingt es sehr schwer, Lebensstilveränderungen zu erzielen. Rezidive bei häufigem, bei restriktivem Essverhalten, also bei Diätmaßnahmen sind häufig. Ja, der berühmte Jojo-Effekt, das Weight Cycling, lässt sich nachweisen, dass das so ist. Und viele Eltern unserer adipösen Kinder sind Typ-2-Diabetiker. Sie zeigen schlechtere Ergebnisse bei der Gewichtskontrolle oder bei der Kontrolle ihres Essverhaltens. Eine wichtige Studie hat Barbara Mangwet 2007 abgeschlossen und sie bestätigt Erfahrungen, die sowohl von den Therapeutinnen, die, mit denen wir im Netzwerk Essstörungen zu tun haben, als auch unsere eigenen Erfahrungen. Viele Frauen mit Adipositas und viele Mütter von adipösen Kindern, die selbst adipös sind, zeigen Traumatisierungen in ihrer eigenen Kindheit, zeigen Lebensgeschichten mit körperlicher Vernachlässigung und zeigen eine relativ hohe Psychopathologie und damit eine hohe Therapiebedürftigkeit. Das heißt, Elternarbeit allein genügt sicher nicht, sondern die Mütter sind in vielen Fällen ebenfalls therapiebedürftig. Auch wiederum, nicht die Mütter sind schuld, sondern die Mütter sind therapiebedürftig und die Kinder brauchen zusätzlich Unterstützung. Entschuldigung, warum bin ich jetzt zurückgegangen? Warum hat sich das jetzt umgedreht? Jetzt passt's, ja. Danke. Also bis jetzt nichts sehr Optimistisches. Kein Faktum, wo man sagen kann, ich widme mich in Zukunft den adipösen Kindern. Als mich der Stefan vor einem halben Jahr gefragt hat, worüber ich reden will, wollte ich eher nicht über die Adipositas reden. Nur war es dann irgendwie naheliegend, weil wir ein Projekt vorhatten, über das ich auch berichten werde. Und es war, glaube ich, auch gut, dass ich gezwungen war, dieses Referat vorzubereiten, weil sonst hätte es vielleicht noch länger gedauert, zu einem Konzept zu kommen. Jetzt gehen wir zurück zu einem älteren Autor, Erwin Ringel, Individualpsychologe. Den Begriff des Organdialekts in die psychosomatische Sprache eingebracht. Wenn ein Mensch sich offensichtlich in einem Konflikt zwischen bewussten und unbewussten Tendenzen befindet, dann wird das Vegetativum niemals den Bewussten, sondern immer den Unbewussten gehorchen. Das, was er 1973 behauptet hat, hat sich, wie wir ja soeben gesehen haben, in späteren Studien bewahrheitet. Das heißt, die kognitiven, bewussten Informationen sind es nicht. Es sind die emotionalen, er hat sie die Unbewussten genannt, die offensichtlich in der Konfliktlösung, in dem Aversions-Appetenz-Konflikt oder im Konflikt esse ich oder esse ich nicht, eine Rolle spielen. Es ist verwirrend. Er geht schon kehrt. So. Noch ein paar Jahre zurück. Alfred Adler mit dem Begriff der Organminderwertigkeit hat die entscheidenden Begriffe oder die entscheidenden Haltungen beschrieben, die Entmutigung, die Resignation, der Versagenszustand. Die Kinder, die wir kennenlernen in der Adipositas-Ambulanz, sind Mobbingopfer, sind Kinder mit ganz geringem Selbstwertgefühl, sind Kinder, die sich sozial ausschließen oder sozial ausgeschlossen fühlen, weil sie nicht mitturnen wollen, weil sie nicht ins Bad mitgehen wollen, weil sie sich schämen. Bitte? Das ist der Trick, danke. Entschuldigung. Also das heißt, diese entmutigten Kinder, deren Eltern auch entmutigt sind oder deren Eltern keine guten Ideen haben, ihre Kinder zu ermutigen, die sitzen in unseren Ambulanzen, haben mehrere Behandlungsversuche hinter sich, haben auch schon einige Gewichtsreduktionen erlebt, aber sind nicht die Patienten, bei denen man sehr viel erwarten kann. Wilfried Biebel, der sich lange Zeit sowohl mit Anorexie-Patientinnen als auch mit adipösen Patienten beschäftigt hat, hat aus einer individualpsychologischen Sichtweise diese vier Prämissen entwickelt, die mir sehr wertvoll erscheinen. Dieses Hinschauen auf die Bedürfnisse. Was brauchen die Patienten? Was brauchen die Kinder? Was brauchen die Eltern? Ein neues Verhältnis zum Körper, damit eine neue Identität, denn Körpergefühl und Identität sind sehr eng verbunden. Ein neues Gesundheitsgefühl, einen neuen Zugang zur Gesundheit und eine neue Attribution von Nahrung. Also diese vier Ebenen hat er als ein sehr wesentliches Element dieser Lebensstiländerung beschrieben. Identität, Gesundheitsgefühl, Körpergefühl und Attribution von Essen im Alltagsgeschehen. Daraus folgt ein Satz von Pudel, der ein sehr prominenter Berater von allen möglichen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ist. Er sagt, Flexibilität, Veränderungswille und Erkennen von Wechselwirkungen. Noch einmal, Flexibilität, Veränderungswille und Erkennen von Wechselwirkungen. Eigentlich eine sehr komplexe Sichtweise. In einem komplexen Umfeld von einander widersprechenden Botschaften sind die Kernkompetenzen zur Verhältnisprävention. Dieses Wort Verhältnisprävention verwendet er als jene Präventivhaltung, die sich vor den einfachen Botschaften schützt. Also die nicht einfache Strategien, Methoden oder Konzepte sucht, sondern den Menschen im sozialen Kontext versteht und dieses maßgeschneiderte, individualisierte Zugehen auf seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt. Also eigentlich schon ein sehr systemischer Standpunkt aus einer modernen psychosomatischen Sichtweise heraus. Und was auch deutlich wird, wir sprechen eigentlich von Prävention. Wir sprechen nicht von Therapie im Sinne von Beseitigung von Krankheitssymptomen, sondern wir sprechen von einem sekundärpräventiven oder auch salutogenetischen Zugang. Was kann ein Mensch für Verhaltensweisen entwickeln, um einen neuen Zugang zu seiner Gesundheit zu finden? So sieht das einfache Schema der Behandlungskomponenten im Kindesalter aus. Also wenn man es mit adipösen Kindern zu tun hat, dann muss man sich um Ernährung kümmern, man muss sich um Bewegung kümmern und man muss sich um Beziehungsmuster kümmern. Eigentlich ganz einfach. Und jetzt will ich Ihnen gerne unser Pilotprojekt erzählen, von dem ich keine Folien mitgebracht habe, weil ich noch keine Ergebnisse präsentieren kann, sondern ich will Ihnen ein bisschen was darüber erzählen. Wir haben die Idee entwickelt, an unserer psychosomatischen Tagesklinik während des Sommers ein vierwöchiges sogenanntes Adipositas-Camp zu planen und durchzuführen, als Initialzündung für eine dreijährige Nachkontrollphase. Also Ziel dieses Projektes war nicht das rasche Abmagern, sondern nur das Kennenlernen der Kinder und deren Familien im Rahmen eines vierwöchigen tagesklinischen Aufenthaltes mit dem Ziel, die 3 Jahre an unsere Institution zu binden. Wir haben dieses Konzept als Pilotprojekt eingereicht, auch bewilligt bekommen und haben mit sparsamsten Mitteln, also mit dem Team, das wir im Rahmen der Ambulanz und Tagesklinik zur Verfügung haben und mit einem vernetzten Arbeitsmodell nach außen zu implantieren versucht. Wir haben dabei zwei Therapeutenteams gehabt. Und zwar ein sogenanntes Expertenteam, das mit einem vorgegebenen Programm während der Ferien, aber so wie normalerweise bei uns die Schule eingebettet ist, mit den Kindern Aufklärung über Essverhalten, über Bewegungsverhalten, Bewegungsgruppen, Elterngruppen zum gesunden Kochen, Ampeldiät, Information und so weiter durchgeführt hat. Also die Experten für den Bereich Gewichtsmodifikation und am Nachmittag das übliche Kinderprogramm, das wir bei allen unseren tagesklinischen Patienten haben, mit einem zweiten Expertenteam. Also jedes Kind oder jede Familie hat zwei therapeutische Personen zur Verfügung gehabt. Einen Experten für die Gewichtsreduktion und einen Experten oder eine Expertin für Beziehungsmuster in der Familie. Mit der Möglichkeit, in die Haltung des Nichtwissens zu gehen. Mit der Botschaft wir haben die Gespräche immer so geführt, dass wir gesagt haben, es wird sich möglicherweise in nächster Zeit etwas an eurem Essverhalten und am Körpergewicht eines oder mehrerer Familienmitglieder verändern. Was könnte sich noch bei euch verändern? Gibt es noch irgendwas, was bei euch anders werden könnte, weil wir gerade dabei sind? Und es war unglaublich, was aus diesen Gesprächen sich entwickelt hat. Es ist alles anders geworden, als wir gedacht haben. Es hat zum Beispiel einige Familien gegeben, wo die zuweisende Psychologin am Anfang gesagt hat, also bei denen, die sind sehr nett, die sind sehr kooperativ, da braucht man nichts machen. Die Frage, könnte sich bei euch noch irgendwas ändern, hat entweder zu spontanem Weinen geführt oder zu Bekenntnissen, die wir überhaupt nicht erwartet haben. Oder zu Lebensberichten, die dramatisch waren und wo wir Dinge erfahren haben, die wir wirklich nicht in dem Ausmaß erwartet haben. Also das heißt, es ist enorm viel in Bewegung gekommen durch die Idee, neben der Gewichtsfrage könnte es noch was geben, was auch angegangen werden kann. Und die Botschaft, wir tun das gerne und wir würden das gerne in den nächsten 3 Jahren tun, hat sehr viel in Bewegung gebracht. Das Camp hat in den 4 Wochen sehr harmonisch verlaufen. Es hat 3 Familien gegeben, wo wir im Einvernehmen mit den Familien das Jugendamt beigezogen haben in Form von Gefährdungsmeldungen. Das heißt, wir haben die Gefährdungsmeldungen im Einvernehmen mit den Familien gemacht. Und wir haben mit allen Familien ein standardisiertes Nachkontrollprogramm und eine zusätzliche familienorientierte Nachbetreuung je nach Bedürfnissen vereinbart. Was sind die systemischen Aspekte in der Psychosomatik des Kindesalters? So wie Rothaus es formuliert hat, Erziehung als ein Experiment mit ungewissem Ausgang und so wie Krisch es formuliert hat, die elterliche Kompetenz und die Selbstorganisationsdynamik als 2 Pole einer Balance. Einerseits wollen wir ja keinen ungewissen Ausgang, sondern wir wollen ja das Ziel Gewichtsreduktion und Verbesserung des Bewegungsverhaltens kontinuierlich anstreben. Auf der anderen Seite wissen wir, dass wir in keine Familie eine informative Instruktion geben können. Wir können nicht sagen, in Zukunft wird euer Lebensstil der sein sollen. Wir haben sehr genau gespürt, die Kräfte, die wir heute bei der Anorexie berichtet gehört haben, die Beharrungstendenzen, das Nichtverantwortung übernehmen für die Kinder, dass die Tendenz, die Ursachen nach außen zu projizieren und zu sagen, ja, wir können ja eigentlich nichts dafür. Es liegt ja daran, dass die Werbung unseren Kindern das Falsche vorgibt. Es liegt daran, dass, was weiß ich, welche gesellschaftlichen Ursachen herangezogen werden. Und es war sehr deutlich spürbar, dass diese Tendenz, einen Außenfeind, einen Außenverantwortlichen zu finden, bei den Familien sehr groß war. Und die Sorge, sie könnten in die Verantwortung genommen werden und es könnte was mit ihnen zu tun haben, dass dieses Kind nicht und nicht abnimmt, die hat sehr viel Widerstand spüren lassen. Also jetzt auch wiederum ich möchte fast sagen Verführung, den Familien zu sagen, also wenn ihr so weitermacht, dann wird es irgendwann einmal auf der Intensivstation oder auf der Dialysestation oder beim Diabetes landen. Also die Route ins Fenster zu stellen, diese Verführung ist schon da. Und die scheinbare Ausweichstrategie, denkt mal drüber nach, was braucht jeder Einzelne von euch, bevor wir uns dann mit diesen Verantwortungsfragen auseinandersetzen. Das war ein hilfreiches Medium. Das hat auch uns dieses Erschöpfungsgefühl genommen, das man immer wieder spürt, wenn man so immer das Gleiche sagt und immer wieder in diese alten Parolen hineinkommt und den Eltern sagt, ihr sollt es nicht predigen, aber wir predigen selber auch. Was sind die Therapiethemen in den Familien, die sich immer zeigen? Dann, also es ist egal, sind beide Eltern übergewichtig, dann ist es sowieso schwer. Ja, weil wer fängt an, wie kriegt man alle drei dazu? Ist einer schlank, ist es noch schwerer, weil dann ist es ja ein Loyalitätsbruch, wenn dem übergewichtigen Elternteil gegenüber, wenn man jetzt den Kurs vom schlanken Elternteil nimmt, der ja eh schon immer gesagt hat, dass man den Lebensstil ändern muss. Also wie man es macht, ist es ja falsch. Das Thema Trost im Familienhafen, dieses Familienklima, das auch sehr positiv sein kann, das Essen als einziges, das uns noch verbindet. Also was soll man denen noch wegnehmen, wenn das einzige ist, was ihnen etwas Trost gibt. Und das Pubertätsthema, Rebellion gegenüber Kontrollversuchen oder Pseudo-Rebellion gegenüber Kontrollversuchen, das sind die Hard Facts, die sich in den Familien als Hindernisse in den Weg stellen. In unser aller, von uns allen sehr geliebten Buch von Schlippe sind die Endstörungsmuster, die engagierte Interesselosigkeit, also etwas, was einmal eine neue Botschaft ist. Ihr müsst euch nicht ausschließlich nur für diese Ebene der Kreuzzug gegen das Übergewicht beschäftigen, sondern es geht um den Schritt zurück von diesem Hauptthema. Man darf auf etwas anderes schauen. Es dürfen Frustrationen zugemutet werden, es dürfen Konflikte ausgetragen werden, es gibt Delegationskonflikte, es gibt Generationsgrenzen und es gibt sowas wie Autonomie und das ist was anderes als die Selbstversorgung. Das sind die Botschaften, die langsam erarbeitet werden können, die ganz wichtige Themen sind. Die elterliche Präsenz ist da ein enorm hilfreicher Begriff. Wir sind auf die elterliche Präsenz gekommen. Sie wissen, in den Büchern von Schlippe und Heim wird die elterliche Präsenz hauptsächlich bei Gewaltthemen als sogenannter gewaltloser Widerstand zitiert oder konzipiert. Die elterliche Präsenz definiert sich auf der Ebene des Erlebens, des Verhaltens und der Kooperation. Also anwesend sein, kompetent sein, elterliche Kompetenz entwickeln und Hilfe von anderen nützen können. Das ist das, was die Eltern von Kindern mit Gewaltverhaltensmustern oder Kindern von aggressiven Kindern langsam entwickeln lernen müssen. Die Adipositas ist mindestens ein so hartnäckiges Thema wie die Gewalttätigkeit unter Jugendlichen. Das heißt, diese Beständigkeit, dieses Ermutigen, es auszuhalten und bei der Sache zu bleiben, das ist es, was die Eltern lernen müssen. Ich glaube, es ist Ihnen aus Ihrem eigenen Erfahrungsbereich inzwischen bewusst, dass das die eigentliche Arbeit ist, die Eltern zu dieser Präsenz zu bringen. Nicht ihnen zu sagen, ihr müsst präsent sein, sondern ihnen zu helfen, präsent zu werden. Also die elterliche Rolle übernehmen können. Sie dürfen nie vergessen, am wichtigsten ist es bei den bildungsfernen Familien, bei denen, die sich schwer tun, Kalorien auszurechnen, bei denen, die eigentlich nicht motiviert sind. Die sind ja unsere Zielgruppe. Dass die sich getrauen, bei der Sache zu bleiben. Damit geht es um die Präsenz der Helfer. Denn wenn wir Helfer nicht präsent sind, dann werden es die Familien nicht sein. Wenn wir ihnen nur eine Adresse in die Hand drücken, werden sie nicht hingehen. Und da habe ich aus einem Buch, das ich sehr liebe, von der Rosemarie Welter-Elderlin, Systemische Therapie als Begegnung, den Begriff des Fallverstehens in der Begegnung gewählt. Annemarie Welter-Elderlin hat in diesem Buch, Rosemarie Welter-Elderlin hat in diesem Buch die Begleitung einer, die zehnjährige Begleitung einer Familie mit vielen Problemen beschrieben und hat aber auch diesen Dialog zwischen dem Therapeutenteam oder dem Helferteam und dieser Familie sehr eindrücklich beschrieben. Fallverstehen in der Begegnung bedeutet, dass alle die Personen, die mit den Familien zu tun haben, und wenn wir an die adipösen Kinder denken, dann sind das alle möglichen Leute. Das sind Internisten, Kinderärzte, Diätassistentinnen, die Krankenschwester, die bei den Kontrollen das Kind abwiegt. Das ist die Sozialarbeiterin, das ist die Psychotherapeutin. Aber eben nicht nur die Psychotherapeutin, sondern sehr viele Berufsgruppen, die Entwicklungsphasen der Familien immer neu verstehen lernen müssen und die sich bemühen müssen, diesen organisatorischen Kontext zu festigen, die Familien nicht auszulassen, die Familien nicht verloren gehen zu lassen. Sie haben die Erfahrung nicht gemacht, dass jemand sich dafür interessiert, dass sie bei der Stange bleiben. Und wenn Sie das in diesem affektlogischen Rahmen, um einen Begriff von Luc Ciompi zu verwenden, lernen. Da gibt es Leute, denen ist es nicht egal, wie es uns geht. Und es ist denn, und es macht nichts, wenn es mit dem Gewicht nicht immer gut funktioniert. Dann gelingt etwas, was in Richtung Lösungsperspektive geht. Was ist denn jetzt die Lösungsperspektive? Familienmitglieder können lernen, füreinander da zu sein. Das haben viele Familien noch nicht wirklich bewusst erfahren. Präsent zu sein und gleichzeitig Autonomie zu entwickeln. Also die Botschaft, gleichzeitig frei und verbunden zu sein. Und Familien können von der sorgenden Präsenz von Helfern über lange Zeiträume profitieren. Diese sorgende Präsenz von Helfern verstehe ich nicht als eine Verrechnungsposition der Sozialversicherungsträger, sondern das verstehe ich als eine Haltung, für die wir wahrscheinlich nicht ausreichend honoriert werden, aber für diese Haltung sind wir wahrscheinlich in unser Berufsfeld gegangen. Und dann passiert etwas, was dem Paracelsus auch gefallen würde. Nämlich eine Zielvorstellung, die anstelle von Chaos ein Fließgleichgewicht erzeugt, welches mit der Zeit eine Neuordnung des Denkens, Fühlens und Handelns ermöglicht. In den Familien und bei uns auch. Das ist die Botschaft, die ich Ihnen bringen wollte. Danke.
Geht schon.
Ich wollte Sie fragen, wie Sie im ambulanten Setting genau die richtige Zielgruppe erreichen. Gibt es Beispiele in Österreich für solche Projekte? Weil ich habe den Eindruck, dass das besonders schwierig ist, so Setting-Ansätze auf Gemeinde- oder Wohnsiedlungsebene durchzuführen, ja. weil das politisch nicht so interessant ist, weil es von der Forschung her wahrscheinlich nicht. Das entspricht nicht der klinischen Arbeit und so. Wie geht das? Wie
kann also, man die da das jetzt ein Pilotprojekt war, so? das ein großes Problem ist die große Zahl dieser Kinder. Also das heißt, in dem Moment, wo man so etwas anbietet, melden sich wahrscheinlich hunderte Kinder an und kriegen Wartezeiten, die unzumutbar sind. Wir haben es jetzt einmal im klinischen Kontext ausprobiert und Gebietskrankenkasse hat sich schon dafür interessiert, weil es offensichtlich ein kostengünstiges Angebot ist. Auswahlkriterien waren jetzt einfach der Befund der Adipositas plus ein zweiter Befund. Entweder ein somatischer Risikobefund, also eine erhöhte Insulinresistenz oder irgendein Blutfettwert, der zusätzlich pathologisch war, und oder eine Achse 1 Diagnose, also ein psychiatrischer Befund beim Kind und dritter Faktor ein erhöhter Risikofaktor auf der Achse 5, psychische Erkrankung eines Elternteils oder ein fassbarer Befund auf Elternebene. Also irgendein Faktor, mindestens ein Zusatzfaktor zur Adipositas war das Auswahlkriterium. Soziale Lage alleine nicht. Es musste auf der Achse 5 zur sozialen Lage ein Zweitbefund sein.
Wie ist es Ihnen gelungen, bei drei Familien, wo Sie ganz einfach eine Kindeswohlgefährdung erkannt haben, das mit den Eltern so zu kommunizieren, dass Eltern ganz einfach das auch akzeptiert haben und ich denke auch weiter in dieser Gruppe waren.
Indem man die Rolle der Jugendwohlfahrt als Recht der Familien definiert und den Familien unter Respektierung ihrer Hilfsbedürftigkeit, also nicht als Blaming, darum war ich heute Vormittag mit dem Blaming nicht so ganz zufrieden, sondern als Anerkennung ihrer Überforderung und dem Recht des Kindes und dem Recht der Eltern auf zusätzliche Unterstützung argumentiert. Und das kann, also da muss man nicht heucheln. Was man schon tun muss, gelegentlich den Eltern sagen, ihr seid im Moment in einer Situation, wo die Verantwortung nicht erfüllt ist. Also auf diese Ebene, denke ich, muss man schon mit den Familien kommen, aber sie lassen sich sagen. Meist geht's mit der Frage, was werfen sie sich selber vor? Dann kommt's sowieso.
Vielleicht darf ich anschließen, meine Frage wäre in die gleiche Richtung gegangen. Was konkret ist dann an Unterstützung von Jugendwohlfahrt organisiert worden für diese Familien?
Also üblicherweise mobile Arbeit mit Familien und die Übernahme der Kontrollfunktionen und vor allem auch die Hilfe bei der Kostenfrage. Also wenn es um psychotherapeutische oder sonstige Begleitmaßnahmen gegangen ist, dass die Sozialarbeiter der Jugendämter da behilflich sind, das zu organisieren. Weil mit dem Aspekt der Gefährdung kann man Therapie besser installieren und auch, also das gebe ich schon zu, auch kontrollieren. Also es ist schon Therapie im halbfreiwilligen Kontext.
Mich würde noch interessieren, diese Expertinnen, Experten für Beziehungsmuster, die in diesem Pilotprojekt genannt hast, was haben die genauer gemacht? Vielleicht kannst du noch 5 Worte dazu sagen. Ja.
Das ist eigentlich zu viel gesagt. Das ist das ganz normale kinderpsychiatrische Team, das wir immer zur Verfügung haben, die 10 Berufsgruppen, die für kinderpsychosomatische Fragestellungen zur Verfügung stehen. Ja? Und einfach ausgehend vom Konzept, Ernährung und Bewegung setzt auch voraus, dass sich in der Beziehungsstruktur etwas verändert. Ja? Und Ernährung und Bewegung gehört dem Obeldix-Team, ja, weil das Programm heißt Obeldix, und über Beziehungen reden wir am Nachmittag. Es war eine künstliche Trennung, eigentlich ein Splitting.
Da geht es um Gespräche, oder?
Da geht es um Gespräche. Wobei natürlich die Obeldix-Programm-Leute auch mit den Eltern, auch mit den Kindern geredet haben, aber über was anderes. Und die Divergenzen, die sich daraus entwickelt haben, naturgemäß, ja, die haben wir versucht zu utilisieren.
Sie haben in Ihrem Vortrag von anorexischen Patientinnen und von adipösen Patienten gesprochen. Wie ist denn die Rollen, die Geschlechterverteilung?
Vier Mädchen und 6 Buben. Es war ein Lapsus linguae. Also, aber ja, die Buben häufiger. Nur ist das nicht signifikant. Ich glaube, es war ein Zufallswert. Es ist etwa gleich verteilt.
Vielen Dank.
Danke.
Ach so.